Du hast immer wieder schwierige Stellen zu besetzen, gehst dich aber nicht mit der Antwort zufrieden. Bei uns herrscht halt Fachkräftemangel oder es gibt halt keine passenden Leute am Markt. Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Ja, in dieser Doppelfolge habe ich mit dem Fabio Blasi von der KSA, also vom Kantonsspital Aargau, über ihre erprobten Strategien im Bereich Employer Branding und Recruiting geredet und vor allem aber auch, wie du, unabhängig von deiner Situation, Größe vom Unternehmen oder Branche, diese Strategien für deine persönliche Situation kannst adaptieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass und gute Erkenntnisse mit dem ersten Teil mit dem Fabio. Mein heutiger Gast hat fast 15 Jahre Erfahrung im Sourcing und Employer Branding im Gesundheitswesen. Heute ist er Leiter vom Sourcing und Employer Branding vom Kantonsspital Aarau. Nebenbei ist er Keynote Speaker, Dozent und Verwaltungsrat. Und über die geballte Erfahrung an Fachwissen, was funktioniert und was eben nicht funktioniert im Sourcing und Employer Branding, möchte ich heute mit ihm reden. Und damit ganz herzlich willkommen im Podcast, Fabio Blasi.
Danke für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
Fabio, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du beruflich so?
Ja, mein Name ist Fabio Blasi, ich bin 42, arbeite im schönen Kanton Aargau. Ich habe ein Team mit 5 Mitarbeitern und wir sind verantwortlich für die ganze Personalgewinnung und für die Arbeitgeberpositionierung, sprich für die Arbeitgebermarke KSA. Das mache ich in meiner Hauptzeit, genau. Und nebenberuflich, hast du das ja schon erwähnt, habe ich noch 2-3 andere Aufgaben.
Vielleicht hol uns mal ab, oder vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer eintauchen. Wie sieht deine Rolle konkret aus und was sind so die wichtigsten Aufgaben beim Kantonsspital?
Die Rolle im Gesundheitswesen gibt es seit genau 15 Jahren. Also ich habe zu den ersten gehören, damals hat es 2 Funktionen gehabt in den Grossspitälern, im Universitätsspital und in der Hirslander Gruppe, wo die Funktionen haben angefangen aufbauen und die hat man eigentlich im Zuge vom zunehmenden Mangel an Pflegefachkräften, hat man die angefangen auf- und ausbauen. Und genau mit dem Fokus bin ich heute auch noch, nach 15 Jahren arbeite ich mehrheitlich. Also ist der Fokus von meinem Job Suche oder die Identifizierung, die mittel- und langfristige Identifizierung von Pflegefachkräften für Spital. Ich würde sagen, zu fast 60-70% geht zum Pflege. Ja, genau. Das ist so der Hauptteil, genau.
Jetzt hast du eben noch verschiedene andere Rollen. Alles so ein bisschen in einem ähnlichen Kosmos. Was ist so das Thema oder was sind so die Aufhänger, die alle die Rollen irgendwo miteinander verbinden?
Ja, ich habe in einer Zeit angefangen, wo, also im Kantonsspital Aarau, wo wir 3 Monate später haben wir den ersten Corona-Fall gehabt, ziemlich genau nach knapp 2 Monaten. Und im Zuge von dieser Geschichte ist einmal meine Funktion ein bisschen stillgelegt gewesen. Wir haben eben dann intensiv für den ganzen Kanton Aargau eben getestet und geimpft. Und in dem Kontext ist es darum gegangen, dass wir auch das Kantonsspital Aarau, so KSA-Marken, mit dem richtigen, also mit dem richtigen, mit dem authentischen Licht auch gegen aussen zeigen. Und so habe ich dann Aufmerksamkeit auf mich geschafft und natürlich auf die Marke, oder? Also wir sind zuerst sehr stark gegen innen gerichtet gewesen. Und in dieser Zeit, etwa im 22 weg, habe ich dann natürlich viel Kommunikation mit der Marke angefangen. Also sprich, ich habe mich, also die Marke Fabio Blasi, damals auch sehr stark auf LinkedIn und die Arbeitgebermarke KSA eigentlich vereint. Und so sind dann neue Engagements entstanden. So ist die Geschichte mit dem Dozieren entstanden, wo ich das KSA-Modell natürlich präsentieren darf. So bin ich dann zu dem Verwaltungsratsmandat gekommen und so weiter. Genau.
Kommen wir nachher sicher auch noch dazu, zu deiner Personal Brand und was das für Auswirkungen hat auf dein tägliches Business oder auch auf KSA. Zum Start aber jetzt mal vielleicht die Frage. Wir haben im Vorgespräch, oder hast du im Vorgespräch gesagt, du rekrutierst oder ihr rekrutiert etwa 80 bis 100 neue Mitarbeitende pro Monat. Querbeet, eben von Pflegefachkräften über Ärzte, über wahrscheinlich auch Administrationsstellen. Was macht die Rekrutierung in diesem Umfeld so besonders?
Genau. Also vielleicht dazu, die rund 80 bis 100 Personen, das sind, das können zum Teil auch Praktikanten sein, die bis zu zwei Wochen kommen, aber auch unbefristete Verträge haben. Also alles, he? Der Chefarzt, die Adminfrau, Pflegefachfrau etc. Was macht es aus? Wir sind natürlich ein grosser Arbeitgeber im schönen Aargau. Das heisst, im Prinzip musst du dir vorstellen, es geht darum, dass wir permanent sicherstellen, einerseits die Stellen können besetzt werden, oder? Und zwar auch so, dass wir nicht Rekrutierungsprozess müssen verkomplizieren oder verlängern, also sehr, sehr schlank bleiben in der Gewinnung, sehr effizient und zielführend bleiben. Und aber mittelfristig auch schauen, dass wir einen Personalmix herstellen, wo uns das eben auch mittelfristig bis langfristig erlaubt. Also wenn man merkt, die neueren Generationen sind affiner jetzt auf neue Formate, oder? Einfach das schon ein bisschen antizipieren. Eigentlich sind wir am Jonglieren zwischen dem Personalmarketing-Mix, oder? Und am operativen Rekrutierungsprozess. Ich würde sagen, das fasst es am besten zusammen.
Mhm. Jetzt, du hast es angesprochen, wir sind schon ein sehr grosser Arbeitgeber jetzt. Wahrscheinlich nicht nur für den Kanton Aargau, sondern ja, als Unternehmen oder Organisation per se. Welche Sachen aus eurem Rekrutierungsprozess oder aus dieser Situation, dass ihr eben so diverse Profile habt, kann auch ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation für sich adaptieren?
Ich glaube, unsere Vielfalt macht's, also, oder bringt uns dort an, dass wir natürlich die Prozesse müssen individuell ausgestalten. Also einen Schreiner tun wir anders rekrutieren wie eine Pflegefachfrau. Also sprich, ein Schnuppertag jetzt zum Beispiel von einem Schreiner oder von einer Mitarbeiterin, von einem Mitarbeiter in der Hotellerie ist anders wie jetzt für einen Oberarzt oder wie für eine Pflegefachfrau. Ich glaube, was man gut kann adaptieren für andere Branchen, für andere Unternehmungen, ist das grosse Thema von der Segmentierung und von der Zielgruppe. Oder? Also was braucht und sucht Zielgruppen und was ist für uns aber auch wichtig, zum im Prozess implementieren, damit wir eben auch die Eignung gut können verifizieren, oder? Ich glaube, das kann man branchenunabhängig kann man das sicher adaptieren. Also die ganze Zielgruppenfokussierung, genau.
Mm. Habt ihr das für euch wie so mal gemacht? Also habt ihr mal angeschaut, was sind das für Segmente, weißt du, die ihr immer wieder rekrutiert? Und dann quasi den Prozess auf die aufgebaut? Oder wie habt ihr euch dem angenähert? Weil in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so, du hast einen Standard-Rekrutierungsprozess.
Genau.
Und da stellst du vermutlich über alle Stellen rein, versuchst mal und dann weiterkommst und schaust, welche Stellen du überhaupt drehen kannst, oder?
Ist es so. Also, das heisst, ich kann sicher ganz, ganz viel übernehmen, was wir auch schon gut gemacht haben damals, oder im Januar 2020. Und dort haben wir einfach vor allem auch müssen clustern, also wo haben wir einen ganz klaren Mangel, oder? Das klingt total wertend, aber es ist nicht wertend in Bezug auf Personen, oder? Mhm. Also wo haben wir einen Verdacht auf Fachkräftemangel? Mir gefällt der Ausdruck Fachkräftemangel per se nicht so. Er wird ein bisschen missbraucht, finde ich, oder? Darum, ich rede lieber von einem bestätigten oder von einem unbestätigten Verdacht auf Fachkräftemangel. Also das heisst, dort haben wir müssen clustern. Also welche Berufsgruppen können wir besser oder einfacher, schneller rekrutieren im Gegensatz zu anderen Funktionen, oder? Also das heisst, dort muss man einmal gut differenzieren. Und dann aber auch die Dauer gut anschauen. Was habe ich für ein Time per Hire, oder? Also wenn ich für eine Funktion, wo ich zwar gut kann rekrutieren, 2 Monate oder 3 Monate habe, muss ich natürlich anders planen, wie wenn ich für diese Funktion 3 Wochen habe, um sie rekrutieren zu können. Die ganze Analyse habe ich natürlich dann dürfen müssen machen für alle unsere Berufsgruppen. Und von dem bin ich dann auch ausgegangen. Und dort geben wir aber dann auch unterschiedliche Aufmerksamkeit, oder? Also unterschiedliche Projekte. Das habe ich über alle Berufsgruppen, über alle Funktionen vom Spital gemacht. Und davon abgeleitet habe ich dann natürlich Prozesse.
Ja. Einfach, dass wir so ein bisschen einen Anhaltspunkt bekommen.
Mhm.
Wie viele unterschiedliche Segmente hast du? Es geht ja ein bisschen darum, dass wir die Komplexität eben nicht künstlich überhöht, oder? Dass man für jede Stelle irgendwo einen Prozess schafft, das ist wahrscheinlich auch gefährlich. Wie ist das so bei einem grossen Arbeitgeber bei euch?
Ja, also ganz wichtig ist eben nicht verkomplizieren und nicht unnötige Bürokratie aufbürden, weil am Schluss muss der Prozess auch schnell gehen. Wenn du Konkurrenz hast, wenn du für einige Berufe auch dort Arbeitgeber kannst wählen, ja, für ein Schlusszeichen, ist es auch wichtig, dass du effizient bist, oder? Also, dass Kandidaten nicht ewig warten müssen. Ich glaube, ganz zentral ist, und das macht die ganze Branche ähnlich, oder? die Schnuppertage zum Beispiel für Pflegeprüfe oder für medizinische Prüfe haben sich durchgesetzt. Also du hast nebst dem klassischen Vorstellungsgespräch hast du wirklich einen Probetag, oder? Und das kennt aber die Zielgruppe schon. Man kennt das und man weiss das. Wenn ich immer noch ins Spital gehe, reinschaue, dann tue ich schnuppern. Oft ist es aber auch so für Kandidaten, Kandidatinnen, die zum Beispiel sich von Deutschland aus bewerben, dass sie sogar sagen, das ist nicht nur super, besteht nicht sogar noch die Möglichkeit, dass wir noch mal einen halben Tag länger machen könnten. Das tun wir dann natürlich ermöglichen, oder? Ich glaube, das ist wichtig. Das machst du jetzt weniger in einem kaufmännischen Beruf. Das machst du jetzt weniger, wenn du jetzt jemanden für Marketing, für HR rekrutierst, oder? Dort hast du, im Normalfall hast du ein Gespräch. Ich bin eigentlich Fan auch nur von einem Gespräch. Ich bin der Meinung, man muss nicht zwingend, wenn es eine neue oder bessere Erkenntnis gibt, zwei oder drei Gespräche führen, dann kannst du es so abwickeln und dann musst du dich entscheiden.
Ja. Ja. Du hast vorhin schon schön angesprochen, eben mit einem Verdacht auf Fachkräftemangel, also mit dem bestätigten Fachkräftemangel, wird der Begriff ja auch inflationär gebraucht. Im Moment ist es wahrscheinlich eher so, dass man es fast nicht mehr hören kann. Trotzdem, wo, in welchem Segment hast du das Gefühl, besteht bei euch wirklich ein konkreter, nicht nur ein Verdacht, sondern ein bestätigter Fachkräftemangel?
Genau. Ich würde sagen, sicher für Pflegeprüfe. Mhm. Aber auch dort muss man genau schauen. Oder wir haben Pflegende, die zum Beispiel in 3-Sicht-Betrieb arbeiten. Dort ist es natürlich, dort ist er sehr bestätigt. Das ist so. Also das heisst, dort brauchen wir auch 40 Tage, 50 Tage zum Teil, oder? Für entsprechendes Personal zu finden. Anders sieht es aber zum Beispiel aus, wenn du eine Pflegefachperson beispielsweise für ein Ambulatorium suchst. Wenn du weißt, ein Ambulatorium hat offen vom 8. bis 12. Uhr, vom 1. bis 5. Uhr, du hast keine Samstagsarbeit, hast keine Nacht etc., dann ist es tendenziell einfacher. Da kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wie spezialisiert das Ambulatorium schafft, aber dort hast du dann natürlich entsprechende Nuancen. Also sicher die Pflegeberufe, dort muss man dann aber noch ein bisschen tiefer schauen, ab welchen Funktionen, nicht für jede Funktion in der Pflege, oder? Und dann natürlich, je länger je mehr auch ärztlich, also ab Stufe Oberarzt, merken wir das natürlich auch teilweise, dass wir dort teilweise nicht einfach so rekrutieren können, dass wir so viele Kandidatinnen und Kandidaten dürfen anschauen. Also dort merken wir auch, dass wir je länger je mehr auch Richtung Mangel gehen. Genau. Aber wir schaffen das. Es ist weniger akut, weniger konzentriert jetzt wie der Pflege.
Ja. Jetzt, viele Unternehmen sagen relativ schnell Fachkräftemangel, wenn sie die Stellen nicht besetzen können. Was hast du das Gefühl, wo täuschen sich die Unternehmen auch? Oder welche Aspekte haben Sie vielleicht einfach nicht auf dem Radar, wo nicht unbedingt Fachkräftemangel getrieben sind?
Ich bin überzeugt, man sagt das, weil man überzeugt ist, dass man einen Mangel hat. Aber wenn man ja gleich ein bisschen vertiefter anschaut, oder, und sich mit Generationen zum Beispiel auch dort auseinandersetzt oder mit Zielgruppen, ist es eben nicht einfach so, dass die Leute per se nicht rum sind. Oder? Also, das heisst, Setting von «Ich schreibe aus» auf einer Online-Stellenplattform und dann komme ich 20 Bewerbungen über und ich nach ABC rekrutiere. Ich glaube, die Zeiten, sie sind für viele Funktionen sind die einfach vorbei. Oder? Und ich glaube, wenn man von dem ausgeht, ja, dann, ich habe jetzt wenig Bewerbungen bekommen, ich habe dort und dort geschaltet, dann habe ich einen Mangel. Aha, okay, gut. Also, ja, so einfach ist es dann eben gleich nicht. Also, das heisst, wo sind denn heute die Bewerbenden, oder? Reden wir von aktiv suchenden Bewerbenden, reden wir von passiv suchenden Bewerbenden, reden wir von Studierenden, reden wir von Lernenden, reden wir von Quereinsteigern, reden wir von Wiedereinsteigern und dort machst du dann natürlich den ganzen Blumenstrauß entsprechend auf, oder? Und darum bin ich nicht Fan, oder? Weil es ist, also, wenn man sehr pauschal und sehr schnell von Fachkräftemangel tut reden, weil man muss einfach alles ein bisschen berücksichtigen. Alle Möglichkeiten und eben die Zielgruppe konkret analysieren. Und wenn es dann immer noch bestätigt ist, dann, einverstanden, dann ist das so.
Also es geht eben, wenn ich dich richtig verstehe auch Sachen auszuprobieren, neue Sachen mal anzugehen, ja. Oder? Eben Menschen nicht als Funktionen zu betrachten, sondern eben so in Zielgruppen, dass es das, was du angesprochen hast, ist ein ganz schönes Beispiel, oder? Für das Ambulatorium ist es anders als für einen Dreischichtbetrieb, weil die Stelle halt wahrscheinlich attraktiver ist und trotzdem die gleichen Leute angesprochen werden.
Jetzt, ihr seid eine riesige Organisation, ihr habt einen riesen Rekrutierungsaufwand. Für euch lohnt sich das natürlich auch, eben ein Team zu haben mit 5 Leuten, weil das ist natürlich riesig. Also das hat extremen Impact auf euch, auf, dass ihr könnt funktionieren. Wenn jetzt ein Unternehmen nicht so gross ist, wie kann es trotzdem irgendwie mit dieser Situation umgehen? Vielleicht hat es da nicht ganz so viele unterschiedliche Stellenclusters, aber was würdest du in einem KMU oder einem nicht ganz so grossen Unternehmen mit auf den Weg geben?
Also, es ist ja nach wie vor so, dass viele Grossunternehmen die Funktion, wie ich sie jetzt auch habe, nicht dürfen rekrutieren, nicht dürfen aufbauen, und das ist auch völlig, völlig legitim. Wir haben fast 5'000 Mitarbeiter. Ich glaube, ganz zentral ist für jedes Unternehmen auch wirklich gut zu analysieren. Habe ich ein Rekrutierungsproblem? Das ist mal ganz eine wichtige, vielleicht ein bisschen banale Frage, aber nicht jedes KMU hat das Problem, Talent zu rekrutieren. Oder habe ich vielleicht mehr eine Schwierigkeit, Mitarbeiter zu halten? Oder? Und daraus heraus muss man dann sich für die richtige oder für die zweckmäßigste Rekrutierungsstrategie entscheiden. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen eine tiefe Fluktuation hat, eigentlich eine gesunde Durchmischung hat, oder in den nächsten 5 Jahren jetzt vielleicht nicht gerade 20 oder 30% von der Belegschaft pensionieren wird, oder? Dann kann es auch sein, dass für die Unternehmungen punktuell viel, viel gescheiter ist, gezielte Massnahmen zu machen, als wahnsinns Geld zu investieren für Rekrutierungskampagnen oder für Social Media Paid Ads, oder? Ich glaube, diese Vorarbeit, die kann man auch nicht wegdelegieren. Also die muss man selber machen. Wo haben wir denn nicht? Und was will auch ein Unternehmen oder was will eine Unternehmensleitung auch von der Kultur investieren in so einer Geschichte? Vielleicht auch noch zu dem, eben wir sind das 5., aber wir führen eigentlich selber aktiv kein Vorstellungsgespräch. Das heisst, für uns ist viel wichtiger, dass Führungskräfte entscheidet, dass Führungskräfte an diesen Rekrutierungsgesprächen anwesend sind, dass sie HR beiziehen und dass HR eigentlich den Prozess unterstützen. Aber nicht zusätzlich belasten. Ich kenne so beide Seiten. Ich kenne Rekrutierung mit HR, ich kenne Rekrutierung ohne HR und ich bin ein bisschen für den Mittelweg. Oder neue Führungskräfte vielleicht unterstützen, Schlüsselfunktionen unterstützen, bestätigte Funktionen auf Fachkräftemangel unterstützen. Aber dort, wo Prozesse linienseitig gut funktionieren, effizient behalten.
Ja. Du hast gesagt, aber ihr führt jetzt gerade selber gar kein Vorstellungsgespräch in eurem Team. Das HR unterstützt wahrscheinlich eben je nach Situation. Was bist du der Meinung, warum ist der ganze Prozess, der ganze Rekrutierungsprozess heute nicht mehr eine reine HR-Aufgabe, sondern warum muss eben auch die Linie, die Führungskräfte mit einbezogen werden ins ganze Thema Recruiting, aber auch das Thema Employer Branding? Oder warum ist es auch wichtig, eben, dass sich eine Geschäftsleitung mit dem auseinandersetzt und dazu committet?
Ich glaube, ein Ausdruck ist sicher die berühmte Candidate Journey, oder? Also sprich das Erlebnis von der Rekrutierung, wo immer mehr Wichtigkeit natürlich bekommen hat. Also das heisst, dort muss man immer gut überlegen, also was ist schwierig im Prozess oder wo sind wir nicht vollständig im Prozess? Also das heisst, wenn ich kein Problem habe, Talent auf dem Markt zu finden, müsste man sich überlegen, ob man überhaupt eine Sourcing-Abteilung braucht. Aber dort reden wir vielleicht auch nochmal von Philosophie. Das Unternehmen will vielleicht unbedingt, dass es eine HR-Begleitung gibt. De facto, nach dem Rekrutierungsprozess, wenn die Person ja anfängt, ist die Person ja in der Linie, in der Funktion, im Fachbereich. Wichtig ist, dass du den Leuten einen authentischen und realistischen Arbeitgeber verkaufst, wo während der Probezeit, nach der Probezeit, nach dem ersten Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren eigentlich das wieder gibt, was wir ihm ihr versprochen haben. Und darum bin ich eigentlich sehr Fan von, ich tue dich als Vorgesetzten unterstützen. Ich tue dir eigentlich nicht die ganze Arbeit delegieren. Um das geht es eigentlich nicht. Ich tue dich aufbauen. Also Gesprächsführung, wie kann ich wertschätzende Rekrutierungsprozesse zum Beispiel gestalten. Und so aber, dass du einem Mitarbeiter eine Realität kannst verkaufen, wo sicher auch ein bisschen Marketing und Werbe prägt ist, oder? Aber wo vor allem authentisch ist. Oder? Und dort haben wir uns entschieden, dass wir die Ressourcen vor allem im Sourcing, darum Sourcing und nicht Personalgewinnung, also in der Identifikation von Rekrutierungsgefäß und Rekrutierungskanal und dann aber immer mehr im Onboarding sich dann ausgestaltet, weil die sind ganz, ganz zentral, wenn jemand natürlich anfängt, oder? Also sprich, wenn ich eine Person während dem ganzen Anstellungsjahr, während der Probezeit und nachher dann schon auch, aber tendenziell dann weniger intensiv, so kann begleiten, dann habe ich bessere Chancen, dass die Person im Unternehmen wird bleiben. Das ist so ein bisschen die Quintessenz von den vergangenen Jahren, oder?
Jetzt gibt es bei euch auch die Situation, wahrscheinlich sind die Profile irgendwo durchgenormt, aber du sagst eben, dass ich zwar vielleicht je nachdem ein bisschen zurückhalte, bei neuen Führungskräften vielleicht doch auch ein bisschen mehr unterstützt. Gibt es bei euch auch die Situation, dass eben die Linie falsche Erwartungen hat an eine Rekrutierung, an eine Fachperson, die sie gerne würde gewinnen? Und wie unterstützt das HR oder wie unterstützt ihr das eben, ja, dass da eine realistische Erwartungshaltung am Schluss auch da ist? Oder ist das bei euch im Gesundheitswesen eher vielleicht weniger das Thema?
Ich glaube, wir sind halt im Gesundheitswesen, wie übrigens auch ganz viele andere Branchen, wie den Industriebranchen, wo ich übrigens auch herkomme, ganz früher, und in ganz vielen anderen Branchen, desto mehr man konfrontiert ist eben mit dem ominösen Fachkräftemangel, umso mehr hat man natürlich auch gewisse Erfahrung und eine gewisse Beweglichkeit, oder? Wenn ich mir nicht gewöhnt bin, dass ich für eine Funktion länger muss suchen oder dass es harzig kann werden, dann stecke ich in der Regel ein Anforderungsprofil, das hoch ist. Meistens immer relativ hoch oder zu hoch. Sehr, sehr oft absolut berechtigt, absolut gerechtfertigt, aber in ganz vielen Fällen müssen wir dann wirklich auch nochmal dran angehen und schauen. Es geht nicht darum, dass wir es grundsätzlich müssen cutten, aber einfach auch spiegeln und sagen, haben wir überhaupt Gelegenheit, zum Chance, um überhaupt auch Leute ansprechen mit diesen Profilen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe, also mit der Linie Vorgesetzte ins Gespräch gehen und sagen, ist es realistisch, dass wir so die Stelle rekrutieren? Wie wäre es mit, wir bieten die Prozente ein bisschen auf, wir bieten Jobsharings an. Brauchen wir wirklich 5 Jahre Berufserfahrung? Brauchen wir wirklich? Ich habe auch schon ganz, ganz lustige Sachen gelesen, die in vielen Fällen sicher berechtigt sind, aber 10 Jahre Berufserfahrung, aber am besten bist du 25. Also weißt du, wie ich meine? Das ist dann so ein bisschen, ich meine es sehr, sehr gut und darum stecke ich das Anforderungsprofil sehr, sehr hoch. Und den müssen wir dann normalisieren. Oder so, dass es dann im Arbeitsmarkt dann auch entsprechend ansprechbar ist. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und klar, dort haben wir immer wieder natürlich Austausch und heisse Diskussionen, wo es darum geht, wie wir es machen müssen. Und etwa die klingt uns ein bisschen besser, etwa die ein bisschen weniger. Und etwa die müssen wir auch probieren und mal schauen, ob wir überhaupt Erfolg haben. Und dann aber Bereitschaft auch haben, das Profil dann auch wieder zu modifizieren. Oder?
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Oder die Erfahrung mache ich auch immer. Oder? Wieder das, man kann es mal probieren, mal schauen, was rauskommt. Aber nachher vor allem, nach einer gewissen Zeit, die Bereitschaft zu haben, eben das Profil ja, können abzuschwächen, gewisse Anforderungen wieder rauszunehmen, weil sonst ja, verlierst du. Oder sonst wird es eigentlich mega frustrierend. Oder? Dann,
und verlierst auch Zeit. Oder?
Genau.
Verlierst auch sehr viel Zeit. Oder?
Ewig, bis du die Stelle rekrutierst. Oder? Im Worst Case gar nicht. Ihr im Gesundheitswesen, oder ich kann sagen, im Gesundheitswesen hat einen Vorteil und das ist ja der Sinn. Oder? Ich meine, ihr rekrutiert oder im Wesentlichen sorgt ihr dafür, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Wie hilft euch die Mission in der Rekrutierung?
Die sogenannte Sinn- oder Sinnstiftung. In der Tat hilft sie uns im Wissen, ist natürlich die gleiche Botschaft, die andere Spitäler ja verkaufen, oder? Also das heisst, es wäre ein bisschen gewackelig, oder? Wenn wir unsere EVP nur auf die Sinnstiftung ausrichten, aber die EVP-Erhebung zeigt uns, dass die Sinnstiftung eben effektiv ein wichtiger Bestandteil ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Argumente, oder? Also das Thema von am sozialen Leben wollen teilnehmen, am besten am 5. oder am 4. Das haben wir alle. Egal, ob wir 20, 40, 60 sind. So Geschichten Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Arbeitszeit oder auf die Arbeitszeitmodelle. Das ist ein wichtiges Bedürfnis und dort muss man immer spiegeln, inwiefern klingt uns das oder was können wir anbieten, dass wir dem möglichst näher oder gerecht werden. So Geschichten. Es kursiert ja viel um, ja, was machen wir, damit wir Generation Z-konform sind. So Geschichten. Ich bin eigentlich gegen Silos. Aber auch dort müssen wir schauen, können wir denen Ansprüche, diesen Wünsche, diesen Strömen, diesen Vorstellungen überhaupt auch gerecht werden als Spital. Das sind so wichtige Leitfragen, die man müssen bearbeiten oder? Wo man auch müssen ein bisschen antizipieren.
Wenn jetzt sagst, oder wenn wir jetzt Unternehmen anschauen, die nicht einen typischen gesellschaftlichen Sinn haben, wie das jetzt ein Spital oder Unternehmen im Gesundheitswesen, Was würdest du denn für einen Tipp mit auf den Weg geben? Wie finden Sie trotzdem so eine sinnstiftende Mission oder eben so eine Mission, die Sie über Wert verkaufen können?
Also ganz zentral ist bei jeder Funktion, also wenn man ja überlegt, dass man extrem viel Zeit ja im Beruf, im Job ja investiert. Das eine kann sein, ich mache es in der Branche so sinnstiftend, dass ich es entsprechend auch kann verkaufen oder auch authentisch verkaufen. Oder ich schaffe zum Beispiel mit so lässigen Leuten zusammen, wo es einfach Spass macht, miteinander etwas zu konzipieren. Oder ich habe einen sehr wertschätzenden, sehr tollen Chef. Ein Chef, der auf meine Zukunft schaut, der mich weiterentwickelt etc. Ich glaube, dort brauchen wir Anhaltspunkte, die übrigens aber auch verheben müssen. Also das heisst, eine gute Führungskultur oder mir ist es ganz wichtig als Unternehmen, zum Beispiel in die Personalentwicklung der Leute zu investieren. Du kommst bei uns rein, wir bauen dich entsprechend auf und wir entwickeln dich weiter. Oder unsere Strategie, unsere Kultur sichert, ich sage jetzt einfach etwas, 50%, 60%, 70% von unserem Nachwuchs dann eigentlich eine Karriere im Unternehmen. Wenn wir das können so feststellen und weiterverkaufen, dann haben wir die Sinnstiftung auch. Ja. Dann haben wir die Sinnstiftung auch und dann haben wir eben den sogenannten Place to be oder den Employer of Choice eben auch erreicht, oder? Obwohl wir vielleicht in einer Branche oder in einer Aufgabe unterwegs sind, wo jetzt vielleicht weniger Sinnstiftung per se zeigen, wie zum Beispiel einen Job in einer Polizei oder im Gesundheitswesen oder als Arzt, als Ärztin, oder? Genau.
Jetzt, bei euch ist es so, die Mission ist absolut glaubwürdig, oder? Weil ihr steht eigentlich, oder ihr übernehmt den Job, wo auch eure Mission dahinter steckt. Wenn jetzt eben vielleicht nicht in einer so einem offensichtlichen Feld unterwegs bist, habe ich manchmal das Gefühl, ist ein bisschen das Problem, wie schaffst du das zu kommunizieren? Weil das sind ja alles so softe Faktoren, eben das, was du angesprochen hast. Wir entwickeln jemanden weiter. Wir haben es gut miteinander, wir haben eine tolle Unternehmenskultur. Irgendwo steht es zwar in jedem zweiten Stelleninserat irgendwie, so als Floskel drin. Aber wie schaffst du das, glaubwürdig kommunizieren, glaubwürdig überzubringen, dass es nicht einfach nur so, ja, Papier nimmt alles an.
Genau, so 3 von 5 Bullet Points, oder? Genau. Wo überall identisch sind und genau, und belastbar. Was ist so beliebt? Belastbar und wir sind familienfreundlich.
Genau.
So das Übliche, oder?
Ja, ja, genau.
Das Übliche. KI-Blabla und ChatGPT, oder? Ja. Was wollen Bewerbende heute sehen? Bewerbende wollen heute eine Arbeitssituation sehen. Bewerbende wollen heute vielleicht einen Vorgesetzten sehen. Vielleicht auch sogar schon auf einem Inserat gesehen. Vielleicht wollen die Bewerbende Arbeitssituationen und Arbeitsrealitäten sehen. Genau so, wie sie sind. Wir werden ja gegen Ende Jahr in unserem Neubaujahr einziehen. Und das heisst, in der Zwischenzeit sind wir noch zum Teil ein bisschen fragmentiert, oder? Bis wir können einziehen, gewisse Gebäude werden abgerissen etc. Die Realität zeigen. Die Realität zeigen, so wie sie ist, mit Sujets, die eben den Mitarbeitern entsprechen, nicht mit bezahlten Models zum Beispiel. Mit Videos, die eben genau das wiedergeben. Und dort haben wir schon Möglichkeiten, um das zu sagen. Ich nehme sonst immer gerne das Beispiel von den Inseratenfotos. Ich meine, das ist unausgeschöpfteste Marketinganteil von jedem Stelleninserat. Der ist meistens überall identisch. Aber eigentlich ist das die Fläche, wo am meisten angeschaut wird. Die kannst du befüllen mit einem Video, mit einem Link, mit Comics, mit einer, ich finde immer die Mobiliarzeichnungen so lässig, oder? Wo sie übrigens, glaube ich, auch aufgrund von einem Zufall, nämlich jetzt einmal entdeckt haben, oder? Mit diesen Zeichnungen und dann der Person, die einen Schaden hat, liegt dann irgendwie mit dem beleidigten Gesicht dann irgendwie am Boden. Spass beiseite. Dort kann man kreativ sein. Eben, wieso nicht einen Chef zeigen auf so einer Stelle in Israel? Wieso nicht ein Team zeigen? Wieso nicht eine Baustelle zeigen, wie wir sie momentan auch haben, oder? Einfach Realität. Und wir müssen uns einfach trennen von Floskeln. Wir müssen uns trennen von all den Sachen, die sowieso selbstverständlich sind für alle. Ich habe vorhin die Belastbarkeit erwähnt. Oder Pünktlichkeit. Aber hallo? Also pünktlich musst du, glaube ich, überall sein. Wertschätzend musst du überall sein, hoffe ich jetzt einmal, oder? Aber was macht es aus? Habe ich eine Du-Kultur, dann wird das Inserat per Du geschrieben. Eine umgesetzte, 100%ige Du-Kultur. Habe ich sie nicht, dann ist es per se was macht mich wirklich, wirklich aus in dem Kontext? Das kannst du auch vielleicht ein bisschen witzig und ironisch bringen, wie ich kann dir zwar nicht ein GA schenken, ein Zweiklass-GA, aber bei uns kannst du zweimal pro Jahr dein Velo bei einem Velomondeur kannst in Service bringen. Weißt du, wie ich meine? Dort muss man ein bisschen kreativ spielen. Aber immer so, dass es realistisch ist. Und es ist schwierig. Dann gibt es natürlich noch die besagte Zweierregel der Benefits. Ich glaube, wichtig ist, dass man dort sieht, oder? Wo sollte man mit den Benefits mithalten als Arbeitgeber? Es gibt so drei Kategorien. Benefit 1, das ist Gesundheit. Benefit 2 ist Mobilität und Benefit 3 ist natürlich Kinderbetreuung oder Kindergarten, oder? Man sagt, man sollte tendenziell in zwei von diesen drei Bereichen sollte man etwas bieten können. Wenn man das einhalten kann, dann ist man so in der Regel im Mittelfeld. Entweder mit Gesundheitsangebot oder mit Mobilität und oder Kita. Dort muss man sich etwas einfallen lassen. Man braucht auch keine eigene Kita, aber vielleicht subventioniert man eine Kita. Oder vielleicht subventioniert man Mitarbeitende, die Betreuung der Kinder über Tageseltern sicherstellen. Ich glaube, dort gibt es Möglichkeiten. Und das macht dann einen Arbeitgeber aus. Das schärft dann auch die Arbeitgebermarke.
Jetzt wahrscheinlich viele Leute, wenn sie nicht so tief im Thema drin sind, wie jetzt du, denken, wenn sie rekrutieren, oder wenn sie rekrutieren gehören, das ist das Stelleninserat. Du redest jetzt eben viel von Arbeitgebermarken, von Sourcing, von Personalmarketing. Wie greifen die einzelnen Elemente ineinander rein?
Vielleicht noch kurz zum Stelleninserat. Also ich bin überzeugt, auch noch die nächsten 5 Jahre, vermutlich sogar 10 Jahre, werden wir weiterhin auf jobs.ch ganz viele Stellen finden. Jobs.ch und Co. im Übrigen. Es ist einfach nicht nur ausschliesslich dort, oder? Ich glaube, Wenn ich heute nicht aktiv auf Stellensuche bin, oder wenn ich auf Stellensuche bin, ich aber weiss, dass ich mehrere Angebote habe, kann ich heute tendenziell mir eine Karriereseite anschauen. Dort muss ich sehr viele nützliche Links schnell finden, oder? Die Geschwindigkeit ist positiv. Ich muss schnell mir einen Überblick über einen Arbeitgeber verschaffen können. Oder ich gang auf Instagram. Oder auf TikToks. TikTok zum Beispiel. Und ich schaue mir die TikToks zum Beispiel an vom Unternehmen. Also ich versuche mir von extern ein Bild zu machen. Oder ich frage jemanden, den ich kenne, weil ich weiss, die Person arbeitet im Spital. Oder diese Elemente müssen wir einfach gut einpacken. Selbstverständlich habe ich das Inserat dann auf jobs.ch. Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass die Zeiten weitgehend vorbei sind. Ich meine, ich habe das früher auch so gemacht. Ich sehe ein cooles Inserat. Ich mache mir einen Screenshot und am Abend bewerbe ich mich, oder? Wir haben auch Formate zum Beispiel entwickelt, wie eine Sekundenbewerbung. Wo jemand im Zug hockt und sagt, ich will eigentlich die Bewerbung jetzt abschicken. Liebe Arbeitgeber, schau du bitte für mich. Darum Sekundenbewerbung, ich schicke dir einmal eine Nachricht. Mhm. Ich habe Interesse, Fabio, Pensum, so und so viel, der und der Bereich, schau es bitte an und dann schaut der Arbeitgeber für mich. Das ist ein Mindset, das geändert hat. Wir haben das zum Beispiel am Anfang, wo wir es rausgegeben haben, gemessen, dass die meisten Sekundenbewerbungen zwischen Lenzburg und Aarau verschickt worden sind. Und zwar genau auf dieser Zugfahrt, wo du etwa 8 Minuten oder so Zeit hast. Also man investiert weniger. Und nicht, weil man weniger wertschätzend ist im Gegensatz zu früher. Aber heute ist alles schnelllebiger. Das heisst, so Format musst du halt dann auch drinnen bringen. Die Elemente musst du zusammenfassen. Also das heisst, am Ende von einem Video musst du deinen Bewerber sagen, willst du dich klassisch bewerben oder willst du es schnell machen? Über eine Sekunde oder über eine Quick-Bewerbung. Oder da findest du unsere Links. Beispielsweise. Wir haben für ganz viele Funktionen haben wir zum Beispiel den Motivationsbrief abgeschafft. Also meiner Meinung nach ein Element von der Bewerbungsunterlage, das überholt ist, das komplett überholt ist. Und wenn alle Mühe haben, den auszufüllen, wieso verlangen wir den überhaupt noch? Also so Geschichten dann, oder? Einfach um den ganzen Prozess zu verschlanken. Sehr kundenorientiert. Sehr CRM-orientiert. Also so wie wir uns eigentlich mit unseren Kunden verhalten, so gehen wir mittelfristig, langfristig hoffentlich auch früher, oder? Mit unseren Bewerbenden oder mit unseren Interessenten um. Ich glaube, das ist matchentscheidend.
Jetzt, ihr habt beim KSA ziemlich starke Arbeitgebermarken. Wie habt ihr das entwickelt? Und vor allem, wie habt ihr das auch entwickelt, eben das, was wir vorher angesprochen haben, nicht einfach nach noch generischen Floskeln oder irgendetwas zusammengestiefeltem tönt?
Ja, also ich glaube, ein grosser Vorteil, in Aarau habe ich sehr, sehr viele lässige Elemente vorgefunden, die einfach, wie gesagt, gegen innen gerichtet waren. Und die habe ich publik gemacht. Also ich habe sie auch außerhalb vom KSA gezeigt. Dann haben wir halt angefangen zu schreiben. über unsere Tätigkeit. Man hat dann immer das Gefühl, dass das dann wahnsinnig teuer und redaktionell viel Geld ist. So ist es heute im Übrigen nicht. Man kann heute für Fachzeitschriften kann man Beiträge schreiben. Man kommt zwar nichts dafür über, aber man kann einen Case zum Beispiel zeigen. Also ich glaube, das Skiwerferlicht gegen aussen. Dann, ich habe vorher 8 Jahre für Tierslanden gearbeitet, für die grösste Privatklinikgruppe in der Schweiz. Ich konnte dort sicher viel mitnehmen. Oder ich habe sehr viel können auch ausprobieren, im Wissen, was wir die letzten 6 Jahre gemacht haben im Bereich Personalmarketing, ist komplett anders, wie wir uns vor 15 Jahren zum Beispiel aufgestellt haben, oder? Wir haben unseren Bildungsnachwuchs sehr, sehr geschaut. Also sprich, wenn wir so viele Leute aus- und weiterbilden, wäre es ja auch doof, oder? Das Potenzial dann dort probieren, nicht abzuholen. Ich habe dort eine Strategie einfach probiert herzustellen, die einfach alle diese Elemente vereinen. Und ich habe natürlich darüber geredet. Unter anderem eben auch auf LinkedIn. Aufgrund von einem Versuch, den wir dazu mal gemacht haben, bin ich einfach angefragt worden, ob ich Lust hätte, über die Arbeitgebermarke KSO, über meinen Brand zum Beispiel zu schreiben. Und der Versuch war sehr erfolgreich gewesen. Und dort habe ich halt auch regelmäßig Posts anfangen zu schreiben, wo ich eben beides verbinde. Oder?
Jetzt Unternehmen, die das Thema Arbeitgebermarken noch nicht strategisch angegangen sind, oder dass sich das einfach ein entwickelt hat, wahrscheinlich viele Unternehmen betrifft hat. Was würdest du denen raten, oder was für Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, also ich will jetzt mal das langsam so ein bisschen angehen und langsam ein bisschen anfangen positionieren?
Also ich glaube, fundamental für alle Unternehmungen ist wirklich eine fundierte Arbeitgeberanalyse, mal bevor wir überhaupt von Gewinnung reden, oder? Das, was ich ganz am Anfang noch erzählt habe. Also, wo haben wir wirklich einen Need? Du wirst staunen, in 20-30% von allen KMUs, die ich reinschauen konnte, übrigens über die Vorlesungen, Fachhochschulen etc., haben wir festgestellt, dass wir eigentlich gar keinen dringenden Need haben. Oder? Also, sprich, oder das, was wir implementiert haben, ist am Schluss so banal gewesen, wie zum Beispiel, für ein Autospritzwerk haben wir Teilzeit, habe ich ihnen dann Teilzeit empfohlen. Verpönt, bis vor wenigen Jahren. Nein, bei uns arbeiten alle 100%. Nein, aber Generation Z möchte das gerne ein bisschen auftun. Oder? Dann haben wir gemerkt, dass wir mit sehr wenig Massnahmen eigentlich das haben können retten und das haben können justieren. Ich glaube, dort ist es wichtig, eben eine fundamentale Arbeitgeberanalyse. Also was tut uns weh? Ist es Gewinnung? Ist es Retention? Ist es Entwicklung? Und dort ein Need mal etablieren. Dann muss man die Zielgruppe gut auseinandernehmen. Also was tut uns weh, wenn uns etwas weh tut. Und wenn tut uns das weh? Beispiel, wir haben Babyboomer, wir haben ganz viele Babyboomer. In den nächsten 5 Jahren haben wir 20% von der Belegschaft, die in Rente geht. Oder? Wie kann ich sicherstellen, dass ich mittelfristig genug Leute ins Unternehmen reinholen können? Vielleicht ist das auch nur eine befristete Angelegenheit und dann ist es wie wieder gut. Ich glaube, dort muss man sich nicht zu viel vornehmen, oder? Intervenieren, wo's notwendig ist und einfach probieren, gewisse Entwicklungen halt einfach ein bisschen abzuholen. Also sprich, man kommt halt gleich nicht ganz so drum herum, die EVP nicht zu konzipieren. Also die Employer Value Proposition, der Kern der Arbeitgebermarke, halt rauszufinden. Und das gibt dann sehr, sehr viele Antworten, wie was denkt unser Bewerbermarkt über uns, wie werden wir wahrgenommen? Was denken unsere Mitarbeiter? Das kann man übrigens auch sehr gut auch fragen in einer Mitarbeiterbefragung oder Management-Interviews. Und wenn ich dort einen gemeinsamen Nenner habe, dann weiss ich, werde ich von allen 3 Zielgruppen zum Beispiel gleich wahrgenommen. Aber spannend ist ein EVP, auch wenn ich den gemeinsamen Nenner gar nicht habe. Es gibt Unternehmen, die sind sehr, sehr stark im externen Personalmarketing, aber dann, oder sie verkaufen dann zum Beispiel viel zu viel. Im Gegensatz zu dem, was dann vorgefunden wird. Mitarbeiter sagen dann, nein, das stimmt im Fall alles nicht. Das ist alles viel zu viel Marketing, viel zu viel Werbung, das stimmt nicht. Die haben dann meistens eine höhere Flurfluktuation. Es gibt Unternehmungen, wo schlechtes externes Personalmarketing haben, aber wo sehr einen guten Mitarbeiterstamm haben, oder sehr viel Loyalität. Dort kann man mit gewissen Sachen, zum Beispiel eine Karriere-Webseite ausbauen, die nicht teuer muss sein, die aber schöne Kommunikationselemente hat. Vielleicht Inserate, die ein bisschen ansprechend sind, wo gehen die Klicks in den Inserat, oder? Dort kann man justieren, oder? Oder Mitarbeiter, die sagen, ich würde auch gerne bleiben, ich würde extrem gerne bleiben, aber das Unternehmen tut mich nicht weiterentwickeln. Ja, und dann höre ich, ja, wir haben nicht genug Schlüsselfunktionen. Du kannst auch dann jemanden entwickeln. Du kannst auch dann jemandem ein Studium finanzieren oder ein Diplom finanzieren. Es ist immer noch viel, viel günstiger im Gegensatz zum Abgang, den du hast. Wenn ihr 20 sind und dir zwei Mitarbeiter, die bei dir Studium oder die Lehre gemacht haben, dann verlieren, oder? Ich glaube, dort brauchen wir einen Mindset-Wechsel und einfach Geld einfach an den richtigen Ort kanalisieren. Übrigens auch für KMU, ich bin überzeugt, dass das geht.
Vielleicht die letzte Frage zum ersten Teil, bevor wir noch dann konkret auf die Kasse kommen. Dass eben der EVP, den du angesprochen hast, nicht ausufert, sondern auch da wieder Komplexität irgendwo kann reduzieren kann. Wie eng setzt du den EVP fast? Oder weißt du, dass nicht am Schluss eben das gleiche wie der Stelleninserat einfach auch im EVP in fünf irgendwelche Floskeln wertstehen, wo, wenn du Unternehmen fragst oder Mitarbeiter fragst, wahrscheinlich niemand alle fünf aufzählen, oder?
Ich tue allen KMUs empfehlen, also bis zu 200, 300 Mitarbeiter, und ich empfehle, das selber zu erheben. Und ganz schlank zu erheben. Und ich habe mich einfach in vielen Jahren, ich erwähne jetzt die Firma nicht, um nicht unnötige Werbung zu machen, aber ich habe mich für das Modell entschieden, mit so Arbeitgeberattribut, mit so Arbeitgeberelement. Und wichtig ist einfach, dass du deine Zielgruppe einfach identisch befragen. Was macht für dich der Arbeitgeber aus? Einfach nach dem, was du wahrgenommen hast, nach dem Gespräch, nach dem Schnuppertag, nach dem, was du denkst, oder? Dass die genau gleichen Elemente fragst du deine Mitarbeiter und die genau gleichen Elemente tust du in der Geschäftsleitung zum Beispiel erfragen. Das ist im Prinzip schon deine EVP. Also wähl am besten 15 oder 20 so Attribute aus und dann müssen dir die Leute sagen, was aus ihrer Sicht der Arbeitgeber ausmacht und nicht morgen, heute. Und wenn du dort gemeinsame Werte hast, dann weißt du, dann ist nämlich für, wenn du noch das Glück hast, dass du deine Konkurrenten auch noch kannst befragen, ich meine, dann musst du einfach deine Daten halt einfach offen geben, oder? Dann weißt du aus jeder Perspektive, was es ausmacht, bei dir zu arbeiten. Vielleicht kommt raus, dass es der Lohn ist. Vielleicht kommt raus, dass es die Weiterbildung ist. Vielleicht kommt raus, dass sie gar keine gemeinsamen Nenner haben. Aber nochmal, dort siehst du ganz klar Tendenzen. Darum, das gerade selber erheben. Darum, eine EVP sollte man eigentlich nie frisieren. Ein EVP ist eigentlich reine Excel-Arbeit, also auch sehr, sehr einfach. Suche eigentlich von einem gemeinsamen Nenner. Und eben nochmal, du hast immer Erkenntnis aus einer EVP. Ich glaube, das würde ich jedem KMU empfehlen, selber zu machen. Und das ist im Fall auch sehr, sehr überschaubar, um in einer nützlichen Frist zu erheben.
Ja, es gibt wahrscheinlich mega viel Erkenntnis, Selbsterkenntnis.
Absolut.
Und einfach mal reflektieren, oder?
Ja, ist übrigens ein grosser, wichtiger Teil von der Arbeitgeberanalyse, die ich erwähnt habe, oder? Ja.
Das war schon gewesen mit dem ersten Teil mit dem Fabio Blasi vom Kantonsspital Aargau. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Aber noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Das nächste Mal nämlich in zwei Wochen wieder mit dem Fabio, dann Teil 2. Bis dahin, alles Gute und tschüss.